Wollen wir einfach mal so nochmal Revue passieren lassen, was wir so erlebt haben. Wir waren zuerst in Anyang, wo die Schrift so ums 14. Jahrhundert vor Christus auftaucht und wo wir zusammen eigentlich das erste Mal auch für mich, der ich ja eigentlich Spezialist sein sollte, das Zusammenwirken von Divination, Menschen, Opfern und einer ungeheuerlichen Produktion von Bronze und anderen Waren irgendwie zu sehen war. Das war für mich sozusagen ein Erlebnis.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Für mich als Laien natürlich allemal, aber offenbar auch für den Experten. Wir waren an eine, wie ich gelernt habe, dann der Wiegen der chinesischen Zivilisation. Und ja, wie gesagt, wir haben schon angefangen, darüber zu sprechen, werden das auch noch weiter vertiefen, wie es mit der Mantik einerseits aussieht und dem, was wir dann doch als Menschenopfer, Fabrikation vorgestellt bekommen haben. Andererseits die Frage, wie hier Religions- und antike Wissenschaftsgeschichte zusammen oder auseinanderlaufen, war wirklich eine ganz spannende Thematik, die wir weiter vertiefen müssen.
Das wäre das Stichwort, nicht? Also das Zusammenwirken von Religionsgeschichte, Wissenschaftsgeschichte, im Grunde im Sinne von beiden Kollegen. Das ist, glaube ich, die erste China-Reise zumindest und vielleicht sogar die erste Auslandsreise, die zwei Kollegen zusammen unternehmen.
Ja, so ist es. Auf deine Einladung hin ist das erste Mal zustande gekommen und ich denke, wir könnten da auch als Vorbild wirken für andere und nachkommende Kollegen. Und für mich kann ich nur sagen, war das eine Erfolgsgeschichte und übrigens auch nicht zuletzt der Thematik wegen. Denn es ist gar nicht so einfach, in der Fülle der geisteswissenschaftlichen Themen die Schnittmengen auszumachen, die sich aber gewissermaßen natürlicherweise ergeben haben. Die Bearbeitung von Zukunft muss natürlich nicht zwangsläufig religionsgeschichtliche Bahnen einschlagen, tut es aber immer wieder. Und gerade Anyang war gewissermaßen der zeichenhafte Ort gleich zu Beginn, an dem wir die gemeinsame Thematik besprechen konnten.
Und eigentlich einen Schritt weiter und dann einen Schritt in Hinsicht auf Kontakt zwischen Religionen, Dynamik, wie ihr sozusagen euer Kollege auch genannt habt, Dynamik von Religion, Migration auch von Religion, dann Luoyang, die berühmten Lungmen-Grotten, wo wir das große Privileg hatten, auch noch hineingeführt zu werden. Ja. Jede einzelne Grotte wurde uns aufgeschlossen. Genau. Wir konnten die Dinge von nahem sehen und wir sahen, wie die ganz frühen Darstellungen im Grunde noch sehr indisch beeinflusst waren, wie sie zunehmend indigenisiert wurden. Das ist ja aber eigentlich keine große Besonderheit bei Religionen.
Das ist ein interessantes Stichwort. Was heißt Buddhismus? Was heißt Sinisierung des Buddhismus? Im Grunde, wie du sagst, ist es eine Selbstverständlichkeit. Keine Religion bleibt, wenn sie migriert, wie sie ist. Ja, nicht mal im Entstehungskontext ist sie eine irgendwie substanziell identifizierbare. Das war und ist die Ausgangsthese bei uns in Bochum. Aber es ist dann doch immer wieder besonders schön, Beispiele zu sehen. Und Longman gehört auf jeden Fall dazu. Ich fand besonders faszinierend, dass man sehr komprimiert einerseits diachrone Wanderungsbewegungen hat, also indische Anteile bleiben vermutlich bewusst erkennbar, aber auf der anderen Seite gibt es eben synchrone Anpassungsprozesse und drittens die innere Archaisierung. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind dann noch einigermaßen indisch aussehende Figuren mit Han-Kleidern versehen worden. Das hat mich daran erst dachte ich, warum machen die das? Dann hat es mich, wir haben darüber gesprochen, daran erinnert, naja, in der Renaissance wurden die Leute auch mit Togas und dergleichen ausgestattet. Insofern hat man ein Zusammenspiel sehr vieler traditionsbildender Faktoren. Man holt etwas von außen herein und versieht es aber mit dem, was man archaisierend als die eigene Kultur versteht. Und es ist mehr als die Form, glaube ich, ikonografisch, dass gerade die ersten Höhlen in Longmen mit eben Han-Kleidern versehen waren.
Und gleichzeitig eben von der Skulptur her ganz indisch oder relativ noch indisch waren.
Also eine sich überlagernde Formsprache, die, würde ich mal als Laie jetzt vermuten, auch beabsichtigt erkennbar überlagen bleibt. Ähnlich wie Spolien in der Architektur. Das ist ja nicht so, dass die Architekten es nicht besser wussten, sondern sie wollten gewissermaßen den Transformationsprozess selbst noch ein wenig sichtbar halten.
Ja, und begleiten.
Begleiten dazu, kann man und sagen. Aktiv, genau. Ja.
Ein Punkt natürlich, der einem schon in Lungmann auffiel, weitaus mehr noch als in Anyang, weil wir ja da nur die Schriftzeichen auf den Orakelknochen haben, ist die Omnipräsenz der Schrift. Nicht wahr? Das ist ein ganz großer Unterschied, denke ich, zu sehr vielen anderen Kulturen. Selbst in den noch am indischsten anmutenden Grotten sehen wir ganz klein die Schriftzeichen, die vermerken, sei es den Stifter, sei es sozusagen die Figur, die dort dargestellt wird. Alles
hat man.
Auch die interpretierende Begleitung, die nur durch Schrift erfolgen kann. Und wir werden da vielleicht auch in diesem Zusammenhang in der Zukunft noch ein wenig zusammenarbeiten.
Ja, das ist das Stichwort mediale Überlappungen, Text-Bild-Programme, die man möglicherweise da identifizieren kann. Das haben wir möglicherweise bislang noch nicht so genau geisteswissenschaftlich in den Blick genommen, gerade bei Transfer-, Traditions-, Umbildungsprozessen, weil wir eben doch eine Zersplitterung haben in die Kunstgeschichte einerseits und die Philologie andererseits. Ja. Und da braucht es diese Zusammenarbeit. Und das, wir haben etwas pauschal gesagt, China ist die Schriftkultur. Ja. Aber das wird an solchen Beispielen, glaube ich, sehr deutlich. Denn etwa vergleichbare indische Tempel oder auch europäische Bildprogramme der Kathedralen, die brauchen nicht unbedingt den Text. Sie können ihn haben.
Sie können ihn haben, aber sonst haben wir die Biblia Pauperum, wir haben die Statue. Nicht wahr? Aber man müsste sich vorstellen, neben jeder Statue steht jetzt noch auch mal, noch der Name des Stifters, sein Geburtsdatum, das Geburtsdatum des Dargestellten, sein Herkunftsort und so weiter und so weiter. Aber eben nicht nur das, sondern eben auch bis hin in die sakrale Sphäre haben wir das sehr deutlich. Aber es ist ja eigentlich kein Unterschied größer denkbar als der, den wir dann in Jinan erlebt haben, der Hauptstadt der Provinz Shandong, wo wir an der doch sehr hochrangigen Shandong-Dachui waren. Und zwar sage ich das deshalb, weil wir hatten im Laufe unserer Reise relativ engen und häufigen Kontakt mit der chinesischen Wissenschaftswelt. Kollegen, solchen, die es noch werden wollten und werden können. Ihr habt relativ viele Programme unterzeichnet, einer Zusammenarbeit. Wir hatten bereits so einige sozusagen am Laufen. Aber der Unterschied, der mir in China so schön aufgefallen ist, war eigentlich der zwischen dem Zentrum für interreligiöse Studien auf der einen Seite und dem Zentrum für das Studium des Buches der Wandlungen, das sogenannte Zhou-Yi Center. Nun ist ja der Unterschied eigentlich auch schon von der Ausrichtung der Studien her relativ klar. Nicht wahr? Wer sich mit dem I Ching, dem Buch der Wandlungen, befasst, muss nicht unbedingt die Weisheit im Ausland suchen.
Ganz
sicher nicht. Wer interreligiöse Studien betreibt oder sogar Judaistik in diesem einen Fall, der muss hinaus sozusagen in die Welt.
Ja.
Also der Grad der Internationalisierung ist dann natürlich ein anderer.
Den fand ich sehr beeindruckend, unerwartet ausgebildet. In dieser Hinsicht haben wir teilweise noch Nachholbedarf und die Kollegen sind ja auch dafür eingerichtet worden und wir betreiben es aktiv. Und insofern freue ich mich, du hattest es genannt, außerordentlich, wie leicht es nicht zuletzt dank dir als Türöffner möglich war, Kooperationsvereinbarungen zu erzielen. Jinan hat mich sehr beeindruckt in mehrfacher Hinsicht. Die Vielzahl der erfolgreich bestehenden Kooperationen, denen wir uns dann anschließen können, zum einen. Zum anderen dann aber auch das Stichwort, sich mit anderen religiösen Traditionen zu beschäftigen und nicht zuletzt auch mit der jüdischen Religion, die natürlich für Europa enorm wichtig ist, für viele andere bis nach Zentralasien. Aber ich sage jetzt mal, für China vielleicht nicht so wichtig wie Daoismus oder so. Aber, und das verstehe ich eigentlich als erfolgreiche Cross-Cultural Studies, dass für uns es normal ist, ja, ihr Sinologen, ihr geht hier hin, erforscht die Traditionen der chinesischen kulturellen Entwicklung. Und wenn umgekehrt dann chinesische Kollegen unsere europäischen mediterranen Traditionen erforschen, finde ich das hermeneutisch allemal herausfordernder und auch, glaube ich, innovationsträchtiger, als wenn jeder bei seinen Leisten bliebe.
Ja. Ganz genau. Und deshalb bedarf es natürlich auch dieser doppelten Richtung, die jeweils eingeschlagen wird. Und die in China durchaus sichtbar war, in jederlei Hinsicht. Denn auch wir als natürlich sogenannte Laien in chinesischen Augen, die sich seit vielen Jahren mit der Wahrsagung befassen, waren willkommen. Man hat unsere Vorträge gehört, man hat diskutiert, relativ intensiv, auch kontrovers, was ja auch eine schöne Entwicklung ist in China.
Aber eben gerade die anderen Blickwinkel und auch die Offenheit zu sagen, was wollt ihr, das ist unsere Kultur, wir sind gewissermaßen die authentischen Experten, davon habe ich nichts gespürt, von dieser Art sozusagen Identity Politics, die wir doch allzu häufig auch in Europa, vor allen Dingen auch in den USA und so spüren. Das muss ich sagen, bei aller Schwierigkeit, die hier geisteskulturwissenschaftlich bestehen wird, da muss man jetzt nicht wegreden, aber die innerwissenschaftliche Offenheit und die Neugier war überdeutlich spürbar.
Das hat uns dann eigentlich auch noch bis Peking begleitet. Ja. Wo wir an zwei Orten waren, einmal an der Akademie für Sozialwissenschaften und zum anderen aber auch dann heute an der Volksuniversität, über die nachher vielleicht wir auch noch mal ein bisschen genauer berichten werden. Aber insgesamt eine ganz große Offenheit, sich einzulassen auch durchaus auf den anderen. Gewisse Sensibilitäten sind spürbar, sind vielleicht für denjenigen, der öfter hier war, leichter spürbar als für andere, aber sie sind durchaus gegeben. Sie sind auch natürlich da ganz deutlich der Scheidepunkt, wenn man so will, zwischen den Interessen unserer beiden Kollegen, nicht unserer Interessen zwischen uns, sondern sozusagen im Blick der Chinesen. Unser Thema ist in einer Grauzone immer noch angesiedelt. Der Aberglauben als Kampfbegriff ist noch sehr deutlich spürbar. Wir haben ja nun einige Partner auch, die dem durchaus aufgeschlossen sind, der wird durchaus eben Rücksicht nehmen müssen auf diese Tatsache, dass es in der Grauzone sich befindet.
Wenn ich das noch sagen darf, das ist eine sehr beeindruckende Erfahrung, dass hier doch nicht wenige Kolleginnen und Kollegen unter erheblich erschwerten Bedingungen arbeiten, vielleicht nicht unter infrastrukturell finanziellen schwierigen Bedingungen. Da konnte man so manches Mal neidisch werden, wenn man über deren Ressourcen hörte, aber die politischen, gesellschaftlichen Bedingungen sind eben doch noch ganz andere, als wir sie im Westen für vollkommen selbstverständlich nehmen. Das finde ich eine außerordentlich ausgebildete Geschicklichkeit, in der sich hier mancher Kollege bewegen kann.
Ich denke, das hat dann auch Zukunft. Und vielleicht, wie du gerade sagtest, können wir ja durchaus modellbildend wirken.
Das ist unser gemeinsames Motto.
Käthe Hamburger
Kollegen. Religion hat Zukunft.
Vielen Dank.